Letzten Sonntag haben wir entdeckt, wie Menschen zu Christen werden. Es beginnt immer mit der Verkündigung der Gnade Gottes. Das ist der Ursprung jeden Lebens, die Verkündigung der Gnade Gottes. Dieser Same muss gesät werden, damit neues Leben wachsen und gedeihen kann. Und Petrus beschreibt das so: Ihr seid ja von Neuem geboren und dieses neue Leben hat seinen Ursprung nicht in einem vergänglichen Samen, sondern in einem unvergänglichen, in dem lebendigen Wort Gottes, das für immer Bestand hat. Das ist die Grundlage. Also wer diese Botschaft der Gnade Gottes nicht hört, diese Information nicht bekommt, der kann nicht Christ werden. Deshalb sind wir Christen ja auch beschäftigt damit, diese Botschaft zu verbreiten weltweit. Dieser unvergängliche Same bewirkt also, so wie das Petrus schreibt, eine Geburt. Der Mensch wird von Neuem geboren. Und in einem persönlichen Gespräch mit Nikodemus sagt Jesus das ebenfalls, spricht er auch von einer Geburt. Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das Bild der Geburt weist uns darauf hin, dass etwas Neues beginnt, das auf Wachstum angelegt ist. Es zeigt, wie verletzlich dieses neue Leben schlussendlich ist, eben wie bei einem Baby, das Schutz und Anleitung und Fürsorge braucht. Wenn Menschen zu Jesus finden, dann beginnt etwas ganz Neues. Sie sind dann eben Babys. Babys, die Pflege brauchen, unsere Aufmerksamkeit, die beschützt werden müssen. Und wer zu Jesus findet, der ist nicht sofort ein reifer Christ. Wenn wir den Eindruck haben, oh, jetzt hat sich da jemand bekehrt und wir gehen davon aus, dass er jetzt alles weiß und kein Problem mehr hat, dann haben wir eine falsche Vorstellung. Er ist von Neuem geboren. Etwas Neues hat angefangen und jetzt soll das wachsen. Paulus schreibt den Korinthern: Ich konnte mit euch, liebe Geschwister, nicht wie mit geistlich reifen Menschen reden. Ihr habt euch von den Vorstellungen und Wünschen eurer eigenen Natur bestimmen lassen, so dass ihr euch, was euren Glauben an Christus betrifft, wie unmündige Kinder verhalten habt. Wie unmündige Kinder. Auch hier wieder die Anspielung auf dieses Geborensein und auf diesen Stand des Kindes, also ein unmündiges Kind. Und nun stellt sich die Frage, wie wir als Christen wachsen und reifen können. Oder anders gefragt, wie wir unseren Charakter bilden. Paulus beantwortet diese Frage, wenigstens ein Teil davon, indem er den Kolossen schreibt, welches Anliegen er im Blick auf die Christen in Kolosse im Gebet vor Gott bringt. Diesen Abschnitt finden wir in Kolosserbrief Kapitel 1, Vers 9 und den werden wir jetzt lesen. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, nicht auf, für euch zu beten. Wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Dann könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und ihr werdet Gott immer besser kennenlernen. Er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit ganzer Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Die Gemeinde in Kolosse war in großen Gefahren ausgesetzt. Und Paulus wusste genau, dass es jetzt wichtig ist, dass die Christen im Glauben möglichst schnell gefestigt werden. Deshalb hören wir auch seit dem Tag, an dem wir davon erfahren haben, nicht auf, für euch zu beten. Ja, warum? Weil die Christen in einer schwierigen Situation waren. Wir werden das im Lauf dieses Briefes dann noch sehen, was für Schwierigkeiten sie zu bewältigen hatten. Paulus darf Rom nicht verlassen, er muss dort auf seinen Prozess warten, er war sozusagen in einer leichten Haft, er war bewacht, er konnte nicht weg. Er hätte also nicht nach Rom, nach Kolossä reisen können, um der Gemeinde vor Ort zu helfen. Aber eines kann er immer tun, er kann die Christen in Kolossä im Gebet unterstützen. Also betet er mit seinen Mitarbeitern für die Christen dort. Sie beten aber nicht um Bewahrung. Das würden wir vielleicht tun, wenn wir hören, die Christen haben es schwer, dann beten wir sofort um Bewahrung. Interessant ist, dass Paulus viel spezifischer, viel gezielter, viel konkreter, wesentlich grundlegend betet. Sein Anliegen. Es geht ihm nämlich um die Entwicklung der Christen. Und deshalb ist er so präzise, wir bitten Gott, dass er euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt, um seinen Willen in vollem Umfang zu erkennen. Die Kolosser sollen in Weisheit und Einsicht wachsen, damit sie den Willen Gottes erkennen können. Damit sie verstehen, was Gott wichtig ist, um was es geht, was Gott für unnötig oder unbedeutungslos ansieht und was er für wichtig und nötig ansieht. Sie sollen verstehen, was Gott möchte, was seine Ziele sind. Es ist auch interessant, dass Paulus hier nicht von Geboten und Gesetzen spricht. Er hätte auch sagen können, ich hoffe, dass ihr möglichst schnell alle Gebote und Gesetze kennenlernt, die der Glaube, der christliche Glaube mit sich bringt. Und dann hätte er vielleicht noch aufzählen können, welches die wichtigsten Gesetze und Gebote sind. Aber das macht er nicht. Er betet dafür, dass sie in Weisheit und Einsicht wachsen. Es geht also um viel mehr, um wesentlich mehr. Wenn wir den Willen Gottes erkennen sollen, dann geht es darum zu verstehen, was Gott möchte, was Gott beschäftigt. Und Jesus sagte einmal seinen Jüngern, ich nenne euch Freunde und nicht mehr Diener, denn ein Diener weiß nicht, was sein Herr tut, ich aber habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Ich habe euch nicht einfach Gesetze gegeben, sondern ich habe euch mitgeteilt, was den Vater bewegt, um was es geht. Ich habe euch eingeweiht praktisch in die elementaren Dinge. Den vollen Umfang von Gottes Willen zu erkennen, bedeutet, dass wir in die Pläne und Absichten Gottes eingeweiht sind. Dass wir die großen Linien des Handelns Gottes verstehen. Und natürlich spielen Gebote auch eine wichtige Rolle, aber nicht die zentrale. Ich möchte das am Beispiel einer Ampel mal erklären. Wer von euch, das möchte ich einem vorher noch klären, wer von euch ist noch nie bei Rot über den Fußgängerstreifen gelaufen? Oh, das habe ich mir gedacht, dann wissen wir ja alle, von was ich jetzt sprechen werde. Es ist so, wir sind an der Ampel, die rot leuchtet. Wir wissen, unser Zug fährt und der wird seine Abfahrt wegen uns nicht verzögern. Nun beobachte ich die Ampel, ich sehe weit und breit kein Auto. Da denke ich, warum soll ich warten? Es ist kein Auto da. Es ist doch völlig sinnlos, hier zu stehen, um zu warten, bis diese Ampel grün wird. Und schon überquere ich die Straße. Damit habe ich eindeutig eine Verkehrsregel gebrochen. Ein Polizist könnte mir jetzt ein Bußgeld verlangen. Könnte, wenn ich nicht vorher noch geschaut hätte, ob ein Polizist in der Nähe ist. Aber Spaß beiseite. Ich habe mich zwar vordergründig nicht an dieses Gesetz gehalten, bei Rot die Straße nicht zu überqueren, aber ich habe instinktiv mich nach dem eigentlichen Sinn dieser Anlage, dieser Signalanlage, dieser Ampel orientiert. Sie steht nämlich da, nicht einfach um rot und grün und gelb zu werden, sondern sie steht da für die Verkehrssicherheit. Damit nichts passiert. Dem Fußgänger nicht und dem Autofahrer nicht. Wenn jedoch kein Verkehr vorhanden ist, wenn weit und breit kein Auto zu sehen ist, so hat diese Ampel, selbst wenn sie rot und gelb und grün leuchtet, eigentlich gar keine Funktion, weil sie gar nichts tut eigentlich zur Verkehrssicherheit. Deshalb denken wir dann, dass wir die Straße überqueren können, wenn kein Auto kommt, weil wir die Verkehrssicherheit nicht gefährden. Ich bringe weder mich noch jemand anderen in Gefahr. Dasselbe Verhalten zeigen wir doch auch im umgekehrten Fall. Wenn nämlich die Ampel grün leuchtet und ein Auto rast auf den Fußgängerstreifen zu, dann werde ich den Fußgängerstreifen nicht betreten, selbst wenn mir die Ampel das Recht gibt, sie zu überqueren. Aber dann denke ich, dieses Recht nehme ich jetzt nicht in Anspruch, weil unter dem Auto liegen möchte ich nicht. Es nützt mir nichts, wenn ich Recht habe und nachher unter dem Auto liege. Also, beim Erkennen von Gottes Willen, ich habe jetzt euch nicht angestiftet, immer bei Rot über die Straße zu gehen, nur dass das klar ist. Und ich weiß, es ist ein heikles Beispiel, aber es zeigt etwas, dass wir die Dinge oft beurteilen nach dem Sinn, nach der Aufgabe, die dahinter steht. Und ein Lichtsignal, das leuchtet, ist eigentlich absurd, wenn kein Verkehr da ist. Und das weiß man ja auch. Und bei den modernen Anlagen werden die dann auf gelb geschaltet und sie blinken einfach, weil man weiß, sie haben jetzt eigentlich keine Funktion. Es nützt nichts, wenn man sie laufen lässt. Im Gegenteil, sie schaden sogar. Also beim Erkennen vom Willen Gottes geht es nicht darum, viele verschiedene Regeln und Gesetze kennenzulernen, sondern zu verstehen, was Gott wichtig ist und welche Absichten und Ziele er hat. Auch bei dem Gebot geht es darum, dass ich das Prinzip, die Idee, die dahinter steht, auch verstehe. Nehmen wir das Gebot der Liebe. Wir wissen, wenn wir ehrlich sind, nicht immer genau, wie das Gebot der Liebe in jeder Situation angewendet werden muss. Es ist wichtig, dass wir das Prinzip verstehen, das hinter diesem Gebot steht. Und ein Prinzip, ich sage nicht, dass das einzige ist, ein Prinzip könnte heißen, dass ich niemandem mutwillig Schaden zufüge, sondern vielmehr so handle, dass der andere gefördert wird. Das kann ein Prinzip sein, das hinter dem Gebot der Liebe steht. Und so kann in der Erziehung unserer Kinder, kann es sein, dass ich einmal nachsichtig bin und ein andermal bestrafe ich mein Kind. Und jedes Mal ist es motiviert durch die Liebe. So gibt es viele Dinge in unserem Leben und so war es auch in Kolossä. Da waren viele Situationen, verschiedene Situationen, denen sie gegenüberstanden. Dann nützen, wenn sie nur Regeln haben, hilft das ihnen nicht viel. Sie müssen verstehen, was Gottes Idee ist. Was für eine Überzeugung dahinter steht. Was für ein Ziel erreicht werden soll. Paulus sagt einmal, Gott hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein, eines Bundes, der sich nicht mehr auf das schriftliche, niedergelegte Gesetz gründet, sondern auf das Wirken von Gottes Geist, denn das Gesetz bringt den Tod, aber der Geist Gottes macht lebendig. Die Frage ist jetzt nur, wie der Geist Gottes heute bei uns wirkt, in unserem Leben, wie funktioniert das? Paulus betet ja, dass Gott euch durch seinen Geist alle nötige Weisheit und Einsicht schenkt. Wie kommt dieser Einfluss des Geistes Gottes in unser Leben, in unseren Alltag hinein? Einmal bestimmt durch die Tatsache, dass der Geist Gottes in mir drin lebt. Wenn ich von Neuem geboren bin, die Wiedergeburt ist ja gerade diese Tatsache, dass Gott durch seinen Geist in mein Leben hineinkommt. So lebt Gott durch den Heiligen Geist in einem jeden, der Jesus nachfolgt. Paulus sagt das einmal, Gott hat den Geist seines Sohns in eure Herzen gesandt. Das ist das eine. Das ist eine Tatsache. Und doch, wir wissen alle, dass wir deshalb nicht einfach alle Weisheit und Erkenntnis besitzen. Der Heilige Geist ist jedoch die absolute Voraussetzung, dass wir in Weisheit und Erkenntnis wachsen können. Aber wir brauchen unbedingt, und das dürfen wir nicht unterschätzen, und das finde ich, das wird heute oft unterschätzt, wir betonen, und das ist richtig, ganz stark, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Das ist wahr und richtig und das muss gesagt sein. Aber auf der anderen Seite muss auch gesagt sein, dass unbedingt das Wort Gottes dazugehört. Dass das Wort Gottes Geist ist. Dass der Autor der Bibel der Heilige Geist ist. Und deshalb schreibt Paulus den Ephesern, greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Wenn wir in der Bibel lesen, dann spricht der Heilige Geist mit uns. Und wir verstehen das am besten, wenn der Heilige Geist gleichzeitig auch in uns lebt. Aber beides gehört zusammen. Ich kann mich nicht nur abschließend sagen, der Heilige Geist ist in mir. Ich brauche eigentlich gar nicht so heftig in der Bibel zu lesen. Das ist ein Irrtum. Wollen wir in Erkenntnis und Weisheit wachsen, dann müssen wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Uns fehlen nicht die Bibeln. Um das zu tun, Bibeln haben wir wenigstens hier in der Schweiz im Überfluss. Und wer keine Bibel hat, der kann gerne eine von mir haben. Übrigens, eine liegt hier vorne unter dem Beamer. Die kann man gerne mitnehmen. Bei uns liegt es doch eher daran, dass wir denken, uns würde die Zeit zum Bibelstudium fehlen. Doch wenn wir wachsen und reifen wollen, wenn wir unseren Charakter bilden möchten, wenn der Heilige Geist in unser Leben hineinsprechen soll, dann geht das nur, wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Ansonsten werden wir unreife und eigensüchtige Christen bleiben. Paulus schreibt, alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Paulus sagt das. Paulus, der sehr wohl weiß, dass der Heilige Geist in uns lebt. Paulus ruft uns zum Wort und sagt, hier geschieht die Charakterbildung. Das ist der Weg, wie uns Gott heute Weisheit und Erkenntnis schenkt, damit wir verstehen, was ihm wichtig ist. Das Zweite, tun, was gut und richtig ist. Wenn uns Gott durch seinen Geist die nötige Weisheit und Einsicht schenkt, damit wir seinen Willen erkennen können, dann haben wir sozusagen die theoretische Grundlage für unser praktisches Leben entdeckt. Das ist die theoretische Grundlage für unser praktisches Leben. Wir wissen dann, wie wir unser Leben führen können und sollen, damit es Gott gefällt und er geehrt wird. Dann, sagt Paulus, könnt ihr ein Leben führen, durch das der Herr geehrt wird und das ihm in jeder Hinsicht gefällt. Ihr werdet imstande sein, stets das zu tun, was gut und richtig ist, sodass euer Leben Früchte tragen wird und werdet Gott immer besser kennenlernen. Wir sind also in der Lage, ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Das finde ich eine sehr bemerkenswerte Aussage. Wir sind in der Lage, ein Leben zu führen, das Gott gefällt. Das finde ich unglaublich ermutigend und eine tröstliche Tatsache. Ich kann Gott genügen. Ist es nicht so, dass wir immer den Eindruck haben oder auch den Eindruck vermittelt bekommen, es reicht noch nicht, noch mehr müssen wir tun, noch mehr machen? Und dass wir denken, wir können eh nie so leben, dass es Gott genügt. Wir kommen eh nie an diesen Punkt. Und hier sagt Paulus ganz schlicht, wir können ein Leben führen, das Gott gefällt. Ohne dass er noch mehr, noch mehr, noch mehr verlangt. Gott kann mit uns zufrieden sein. Und es ist eine Frage, habe ich diese Geborgenheit in meinem Leben, dass die Geborgenheit, dass Gott mit mir zufrieden ist? Dass es ihm genügt? Oder habe ich den Eindruck, ich schaffe das eh nie? Das ist eh zu anstrengend. Und da müsstest du vielleicht einmal fragen, was denkst du denn, was du noch machen müsstest? Was du nie schaffst? Und da musst du überlegen, ist das wirklich etwas, was Gott möchte? Oder ist es etwas, was ich denke, was ich tun müsste? Und es klingt doch einfach, wir sollen das tun, was gut und richtig ist, sagt er. Ist das so einfach? Ja, es ist einfach. Es ist wirklich einfach. Wenn es ein Problem gibt an diesem Punkt, dann sind wir das Problem. Nicht das, was wir entdecken, was wir leben sollten. Ich kann das mit diesen beiden Pfeilen aufzeigen, die aufeinander prallen. Auf der einen Seite ist mein Wille, meine Wünsche. Und da sagt ja Paulus, ich habe diesen Vers eingangs gelesen im Korintherbrief, wo er sagt, ihr habt euch von euren eigenen Willen, euren eigenen Wünschen leiten lassen. Deshalb seid ihr unmündige Kinder. Es ist so, wenn wir Christen werden, nimmt uns Gott die Persönlichkeit nicht weg. Wir bleiben Persönlichkeiten. Wir haben mehr oder weniger die Freiheit, unser Leben zu führen, wie wir wollen, und wir können mehr oder weniger entscheiden, was wir wollen. Und nun ist hier eigentlich unser Konflikt, da ist mein Wille, mein Wunsch, und hier entdecken wir Gottes Willen und seine Wünsche. Und plötzlich merken wir, dass es hier vielleicht eine Kollision gibt, dass es aufeinanderprallt, dass es vielleicht sogar gegensätzlich ist. Die Herausforderung in der Reifung als Christen, in der Charakterbildung, ist, dass ich mich dem Willen Gottes füge und mich für den Willen Gottes entscheide. Und nebenbei bemerkt, ist das auch nicht nur gut für Gott, sondern wenn wir das tun, ist das gut für unser Leben. Weil wir eins garantiert wissen können, dass Gottes Wille in unserem Leben, wenn wir uns dem Willen Gottes anfügen, dass für unser Leben immer besser herauskommt, als wenn wir mit unserem eigenen Willen mit dem Kopf durch die Wand wollen. Wenn ich nicht nur zur Kenntnis nehme, was Gott gefällt, sondern wenn ich tatsächlich auch entsprechend lebe, dann werde ich reifer und mein Charakter wird gebildet. Man könnte auch hier vom geistlichen Kampf sprechen. Der geistliche Kampf findet nämlich im Wesentlichen genau an diesem Punkt statt, an dieser Schnittstelle. Und interessanterweise beschreibt das Paulus für sein Leben. Das Paulus gefällt mir sowieso, weil er so aufrichtig ist mit seinem ganzen Wesen. Er sagt, ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge, denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. Also ich möchte nicht Gottes Willen kundtun und schlussendlich etwas anderes leben. Ich möchte das leben, was ich erkenne, was Gott gefällt. Und das kann, in bestimmten Punkten kann das ein Kampf sein. Charakterbildung und Festigung im Glauben geschieht dort, wo wir das, was wir verstehen, in unserem Leben praktisch anwenden. Und wenn wir uns für den Willen Gottes entscheiden, dann geschieht etwas noch viel Wichtigeres in unserem Leben. Ihr werdet Gott immer besser kennenlernen. Das ist wie ein Kennenlernprozess. Ich komme Gott immer ich verstehe immer besser, wie er es meint. Warum? Weil wir erfahren, dass wir uns auf das verlassen können, was Gott sagt. Weil wir erfahren, wenn wir uns nach seinem Willen richten, dass das funktioniert. Wir erleben, dass Gott zuverlässig, treu und barmherzig ist. So lernen wir ihn immer besser kennen. Wenn wir nur Wissen anhäufen, wenn wir nur wissen, was Gott alles möchte, aber wir tun immer etwas anderes, werden wir Gott nicht kennenlernen, nicht so tief, wie wenn wir das tun. Nun, die Kolosser standen großen Herausforderungen gegenüber. Es gab Leute in Kolosse, die die Christen von falschen Lehren überzeugen und überreden wollten, sich falschen Lehren anzuvertrauen, zu übernehmen. Sie wollten ihnen sogar vorschreiben, was sie essen und trinken dürfen oder eben nicht mehr essen und trinken und so weiter. Und Paulus ist überzeugt, wenn das, was er für die Christen in Kolosse bittet, sich in ihrem Leben erfüllt, dann seien sie allen schwierigen Situationen gewachsen. Dann müssen sie keine Bedenken haben. Sie können sich dann auf Gottes Kraft verlassen. Er, sagt er, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, wird euch mit der ganzen Kraft ausrüsten, die ihr braucht, um jede Situation standhaft und geduldig, in jeder Situation standhaft und geduldig zu bleiben. Die Kraft kommt also nicht aus den Christen heraus, sondern sie kommt von Gott in die Christen hinein. Gott wird ihnen die Kraft geben. Also Paulus sagt nicht, ihr müsst, weiß ich wie, trainieren, damit ihr dann die Kraft habt, sondern wenn es nötig ist, dann werdet ihr erleben, dass Gott mit seiner Kraft euch hilft, dass ihr standhaft und geduldig bleibt. Mit anderen Worten, dass Gott euch hilft, dass ihr das Ziel erreicht. Gott wird sich einschalten. Ist das nicht wunderbar? Gott selber wird dafür sorgen, dass die Kolosser ihr Ziel erreichen. Er gibt ihnen die nötige Kraft dazu, selbst wenn sie sich schwach fühlen oder auch tatsächlich schwach sind. Das erinnert mich unweigerlich und vermutlich viele von euch an das, was Jesus der Gemeinde in Philadelphia sagt. Auch eine Gemeinde, die schwach war. Weil du dich an meine Aufforderung gehalten hast, standhaft zu bleiben, werde ich zu dir halten und dich bewahren, wenn die große Versuchung über die Welt hereinbricht. Jene Zeit, in der die ganze Menschheit den Mächten der Verführung ausgesetzt sein wird. Das ist die Gemeinde, wo Jesus sagt, deine Kraft ist klein. Du bist unscheinbar. Aber das ist die Gemeinde, die dem Wort Gottes treu geblieben ist. Eine schwache Gemeinde, und das sagt Jesus. Und wenn es dann ganz dicke kommt, dann könnt ihr ganz getrost sein. Dann werdet ihr meine Kraft erleben. Dann werdet ihr meine Kraft erleben. Und ich werde dafür sorgen, dass ihr diese schwierige Zeit durchsteht. Gott selbst gibt uns die Kraft für ein Leben, das ihm gefällt. Er selbst ist dafür besorgt, dass wir in schwierigen Situationen die nötigen Kräfte bekommen. Wir sind keine perfekten Christen. Aber wir sind Christen, die einem Wachstumsprozess stehen. Und wir sind Christen, die so leben können, dass Gott zufrieden ist. Wir können diesen Prozess in gewisser Weise selber beeinflussen, denn wir sind nicht unmündig. Wir sind mündig. Und wir können ihn beeinflussen, indem wir Gottes Wort in unserem Leben den nötigen Raum geben. Ohne diesen Einfluss sind wir, wie Paulus es den Christen in Korinth sagt, unmündige Christen in Christus. Ein interessanter Begriff. Unmündige Christen in Christus. Doch wenn wir den Einfluss von Gottes Wort in unserem Leben zulassen, dann werden wir reifer und unser Charakter wird gebildet. Und wir werden zu lebenstüchtigen Christen heranwachsen. Paulus sagt, so ist der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. So werden wir zu Christen, die selbst durch schwierige Zeiten hindurch ihr Leben bewältigen und erfahren, wie Gott sie dabei unterstützt. So ist der, der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Ich bete mit uns. Ich danke dir, Vater, für dein Wort, das uns ein Licht ist auf unserem Weg, wie das in Psalm 119 steht, das uns Orientierung gibt. Dein Wort, das uns zeigt, was dich beschäftigt, was dir am Herzen liegt. Es sind eben nicht nur Gesetze und Gebote, sondern es sind deine Gedanken, was dich bewegt, auf was es ankommt, wohin das Leben führt. Es geht um viel mehr als einfach um Gebote. Und ich danke dir, dass du das alles so eingerichtet hast, dass wir so leben können, dass es dir gefällt, dass das möglich ist und wir nicht ein Leben lang strampeln müssen mit in der Angst, dass es irgendwie nicht reicht und wir irgendwie nicht genügen können. Das ist ein großer Trost. Du weißt selber, dass wir nicht perfekt sind, dass wir Fehler machen und Fehler haben. Aber wir dürfen immer wieder erleben, dass du mit uns unterwegs bist, dass du uns aufhilfst und dass du uns im richtigen Moment die nötige Kraft schenkst. Und hilf, dass wir immer mehr lernen, an Einsicht und Weisheit zu wachsen. Und dass wir die Zeit uns nehmen, uns mit deinem Wort zu beschäftigen und uns von dir ganz direkt ansprechen zu lassen. Amen.